Getränkehalter am Mikrofon stellen, am Pult.
Geil.
Soli Deo Gloria, Ehre allein sei Gott, anbeten in Zeiten des Scheiterns. Bitte? Achso, hier wird also zwischengerufen, gut, kann ich mich drauf reinstellen. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ein paar Dinge sind mir wichtig geworden, und zwar, was macht das mit euch? Oder ich würde euch gerne fragen, was macht das mit euch, wenn ihr gescheitert seid, wenn ihr gerade mitten in einer Krise steckt, so wenn ihr zum wiederholten Male irgendwie gestürzt seid über dieselbe Sache, oder wenn ihr denkt so, meine Güte, ich bin Versager, ich bin die totale Pfeife irgendwie und ich schaffe es einfach nicht, darüber hinwegzukommen, ich schaffe es einfach nicht, das nicht zu tun, ich weiß nicht, vielleicht deine Lieblingssache, die du eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr machen willst und du bist immer wieder, kämpfst noch da dran, oder was macht es mit uns? Und ich habe so für mich irgendwie, ich habe leider immer wieder dieses Gefühl, dass das eine Distanz zwischen Gott und mir schafft. So. Und diese Distanz geht nicht von Gott aus, sondern diese Distanz geht von mir aus. Und vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen so ein Schamding dabei, wie früher im Paradies, als Adam und Eva dann, als Gott durchs Paradies gewandelt ist und Adam und Eva gerufen hat, und nachdem der Sündenfall war und er gefragt hat, wo seid ihr denn? Und sie haben sich versteckt, weil sie sich geschämt haben vor Gott. Und vielleicht ist das bei uns auch manchmal dasselbe, dass wir uns schämen, so dass wir denken so, meine Güte, wenn ich doch schon mich als so eine Pfeife betrachte, wie kann Gott denn dann das nicht sehen? Wie kann Gott denn dann was in mir sehen, was ich nicht sehen kann? Und vielleicht ist das was, man tigert dann immer so um diesen Thron herum und man traut sich gar nicht irgendwie zu Gott zu kommen, weil man denkt so, irgendwie, das passt doch nicht. Ich bete Lob und Ehre Gott so, und alles, was in mir ist, soll seinen heiligen Namen preisen. Aber warum ist mein Herz manchmal so weit weg von Gott gefühlt? Und warum sucht mein Herz manchmal so seine eigenen Wege? Und warum tut mein Herz manchmal Dinge, die ich gar nicht tun will? Oder warum ist mein Herz manchmal so weit weg von Gott? Und ich glaube, dass das eine ganz fiese Nummer ist, und ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich glaube, oder das ist so das, was ich will, so nicht auf diese, nicht so darauf zu hören, sondern vor Gottes Thron zu kommen, egal wie es mir geht und egal wie ich mich vielleicht gerade vor Gott schäme, weil das der Ort ist, an dem ich heil werden kann, weil das der Ort ist, an dem ich Gott begegnen, weil das der Ort ist, an dem ich eine andere Perspektive auf meine Probleme bekomme. Und auf einmal werden meine Probleme vielleicht ganz klein. Und es sind gar nicht mehr so riesen Dinger. Und es war nur die ganze Zeit in meinem Kopf so groß. Und wenn ich vor den Thron komme, dann kann Gott mich heil machen. Und er kann mir Hoffnung geben. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Petrus sagt euch wahrscheinlich was, ne? Typ aus dem Neuen Testament. Einer der Jünger Jesu. Und ich wünsche mir so, dass das ist ein unheimlich cooler Typ, wenn man sich den so durchliest, ne, das ist richtig krass, wie der gelebt hat so und wie der mit Scheitern umgegangen ist. Ja, der hat sich nicht geschämt, der ist nicht irgendwie hat aufgehört, Jesus nachzufolgen, nachdem er ein paar Mal hingeflogen ist. Und das Ding ist, er hat wirklich ein paar krasse Dinger sich geleistet. Und bei Petrus ist es ganz extrem, so diese Höhen- und Talfahrten, so, ne. Einmal ist er ganz weit oben und Jesus, es ist irgendwie, als Jesus ihn fragt, so, was glaubst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Vater im Himmel. Und ein paar Sätze später sagt Jesus, ich muss nach Jerusalem, um zu sterben. Und Petrus sagt zu ihm, Herr, mach das doch nicht, lass das doch irgendwie, lass uns woanders hingehen. Und Jesus sagt zu ihm, weiche von mir, Satan, weil er sich in den Weg stellen wollte für das, was Jesus machen wollte. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und erst sagt Jesus so zu mir, so, boah, das ist eine richtig krasse Ansage, so, das hat dir Gott offenbart, ich bin der Messias, du hast das geblickt, richtig cool. Dann hast du erstmal so einen Höhenflug und dann ist alles irgendwie cool und dann läufst du erstmal und denkst so, ja, ich hab's jetzt voll gecheckt, endlich. Und dann hörst du, dass Jesus, dein Meister, dein Freund, dein Messias, dass er sterben soll, und du sagst so, nein, Jesus, doch nicht, du kannst doch nicht sterben. Und auf einmal sagt er, tritt hinter mich, Satan. So, was ist das für ein, was muss das für mit Petrus gemacht haben, so? Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, so, boah, ja gut, ich bin jetzt erstmal ein bisschen, nehme ich erstmal ein bisschen zurück, ich bleibe mal ein bisschen locker, ein bisschen ruhig irgendwie und lehne mich lieber nicht nochmal so weit aus dem Fenster. Nicht unser Freund Petrus. Bevor Jesus gefangen genommen wird im Garten Gethsemane, sagt er, Leute, es wird kommen, ne? Ich werde sterben, so, ich werde weggenommen, der Schäfer, der Hirte wird weggenommen und alle werden, und ihr werdet damit zweifeln, sagt er den Jüngern, so, ne? Weil Jesus ans Kreuz geschlagen wird und ihr werdet damit zweifeln. Und Petrus, wieder ganz vorne mit dabei, nein, Herr, und alle, wenn alle an dir zweifeln, ich werde nicht an dir zweifeln, ich werde zu dir stehen, ich werde mit dir in den Tod gehen und ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. So. Und Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und dann kommen die Wachen und Petrus kann das immer noch nicht so ganz glauben. Und die Wachen kommen und nehmen Jesus mit. Und dann kommt eine Stelle in der Bibel, die ich gerne vorlesen möchte. Man hat sie schon oft gehört, so, aber für mich hat das nochmal so eine ganz, ich lese es einfach vor. Und zwar Lukas 22, 54 bis 62. Ich trinke noch kurz was. Wir brauchen sowas in Bochum auch, das ist super. Sie nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen im weiten Abstand. Im Hof war ein Feuer angezündet, viele saßen darum herum und Petrus setzte sich mitten unter sie. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, sah ihn genauer an und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab, Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht. Bald darauf wurde ein Mann auf ihn aufmerksam und sagte, du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus widersprach, Mensch, ich habe mit denen nichts zu tun. Etwa eine Stunde später ein anderer darauf und sagte, kein Zweifel, der war auch mit ihm zusammen. Der ist doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und sofort krähte der Hahn, während er noch redete. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter zu weinen. Wie muss Petrus sich gefühlt haben? Und da steht hier so, er hat bitter geweint. Ja, er ist halt rausgegangen, war ein bisschen blöd, ne? Aber ich habe mir überlegt, wie muss Petrus sich gefühlt haben, als er sein Meister, sein Heiland, sein Freund, sein Messias verraten hat, so. Und als er gesagt hat, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und als er alles verraten hat, woran er irgendwie geglaubt hat, und er ging hinaus und er weinte bitterlich. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte überhaupt nicht gewusst, wo ich hin soll. Ich hätte ein 5 Meter tiefes Loch gegraben und mich da reingelegt und oben wieder zugedeckt irgendwie, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, wie ich damit hätte fertig werden sollen, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, wie gehe ich damit um. Ich habe meinen Herrn verraten, ich habe Jesus verraten. Und was macht Petrus? Geht er weg und kommt nie wieder, sagt so, ich habe so einen Sack gehauen, das geht gar nicht. Selbst wenn es jetzt noch irgendwie gut wird, was soll ich machen? So, ich habe alles verraten, woran ich geglaubt habe. Petrus ist ein bisschen anders drauf gewesen. Und das ist mir nie so aufgefallen, aber nach der Auferstehung für Jesus war ja auch noch nicht mal mehr die Chance, sich bei Jesus zu entschuldigen, weil Jesus ist dann ans Kreuz gegangen und er ist gestorben. So. Und ich glaube, Petrus hat bis dahin noch nicht gecheckt, was der Plan ist. Und dann ist auf einmal Jesus am Kreuz und die Chance zu sagen, Herr, es tut mir leid, so kannst du mir vergeben, ist auf einmal nicht mehr da. Und dann gehen die Frauen am dritten Tag ans Grab und sehen, dass das Grab leer ist und kommen zu den Jüngern und sagen, der Herr ist auferstanden, der Herr ist nicht mehr im Grab. Und was macht Petrus so? Boah, wenn der jetzt hier irgendwo ist, dann kriege ich bestimmt gleich erstmal Ärger oder so. Der ist zum Grab gerannt, der wollte zu Jesus, der ist zum Grab gerannt und hat geguckt, ob das wirklich stimmt. Und ein bisschen später sind sie auf dem Fluss, auf dem Meer, auf dem See und fischen und fangen nichts und dann ist diese Szene, wo Jesus ans Ufer kommt und sagt, so werft eure Netze auf der anderen Seite raus, sie werfen es aus, holen ganz viele Fische rein und auf einmal erkennt Petrus, das ist Jesus. Und ich glaube, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte dann erstmal so geguckt, so ja, Fische hier noch und hätte noch ein bisschen an dem Ruder so ein bisschen rumgemacht und möglichst lang hinauszögern, damit ich zu Jesus komme und nicht so, weil, ne, man, wie geht man damit um und wie gucke ich Jesus in die Augen? Ich habe ihn verraten und er hat mich angeguckt, als ich ihn verraten habe. Wie gehe ich damit um? Und Petrus ist ins Wasser gesprungen und ist zu Jesus geschwommen. So, der konnte gar nicht schnell genug da sein, der konnte gar nicht schnell genug bei ihm sein, um das mit ihm zu klären. Ich hätte gerne so ein, oh, oder? Petrus ist nicht weggelaufen. Er ist zu Jesus hin, weil er wusste so, dass bei Jesus dass da alles ist. Und dann geht's weiter und Jesus redet mit Petrus und dann fragt er ihn, Petrus, liebst du mich? Und ich glaube, in Bezug auf die Geschichte, was vorher passiert ist, ist diese Frage wahrscheinlich auch so ein bisschen wie so ein Stich in Petrus' Herz. Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt, dann hüte meine Schafe. Und dann fragt er nochmal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt nochmal, ja, Herr, ich liebe dich. Und Jesus sagt, dann hüte meine Schafe. Und Jesus fragt noch ein drittes Mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, Herr, dir ist alles bekannt, ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt, dann hüte meine Schafe. Und ich glaube, dass Jesus, das ist meine Überzeugung oder mein Gedanke dahinter, ich glaube, jedes Mal für Petrus leugnen, jedes Mal dafür, dass Petrus Nein gesagt hat, ich kenne diesen Mann nicht, hat er nochmal die Chance bekommen, Jesus zu sagen, ich liebe ihn. Und ich finde, das ist echt ein großartiges Ding. Und wie ist Jesus mit dem Scheitern von Petrus umgegangen? Hat er gesagt so, ja, sorry, das war's jetzt für dich. Du hast irgendwie ein paar Mal zu oft irgendwie daneben gegriffen und ins Klo gegriffen. Ich kann mit dir nicht arbeiten. Nein, Jesus hat gesagt, hüte meine Schafe. Weil Jesus das Herz von Petrus gesehen hat. Weil Jesus gesehen hat, was Petrus vorantreibt und was Petrus für Mensch war. Er hat gesagt, hüte meine Schafe. Und dann macht Petrus etwas, was wir, glaube ich, alle auch mal gerne machen. Er zeigte dann auf den Johannes und fragt ihn, aber Jesus, was ist denn mit dem da? Und Jesus sagte, wenn ich will, dass er ewig lebt, so, dann ist das, also den genauen Wortlaut kriege ich leider nicht zusammen, aber so das Ding ist, was kümmert es dich? So, das ist eine Sache zwischen dir und mir. Warum? Was ist mit ihm? Das ist egal. So, ich möchte mit dir ins Reine kommen und ich möchte, dass du meine Schafe hütest. Obwohl Petrus so versagt hat. Ja. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet Scheitern denn überhaupt? Scheitern, ist immer so ein großes Wort, ja, Versagen. Was ist das denn überhaupt? Und ich muss dann immer an die eine Stelle auch wieder mit Petrus. Ich finde, wie gesagt, Petrus, krasser Typ, auf dem Meer, als da dann dunkel war und die sind schon losgefahren irgendwie und Jesus kommt über das Meer und erst erschrecken sie sich so, oh, ein krasser Geist und so. Und Jesus ruft dann so, nee, keine Angst, ich bin's. Und Petrus sagt so, Herr, wenn du das wirklich bist, dann sag, dass ich auf das Wasser kommen kann, dass ich zu dir kommen kann. Und wir alle kennen die Stelle so, er tritt aus dem Boot heraus, geht 1, 2, 3 Schritte auf dem Wasser und auf einmal sieht er wieder so die Wellenberge um sich her und er kriegt Angst und er fängt an zu sinken und Jesus geht zu ihm, holt ihn aus dem Wasser. Und irgendwie ist das so, ich habe das immer so ein bisschen als Versagen betrachtet, diese Geschichte. Ja, also Petrus, oh, so gut gestartet aus dem Boot raus und nach 3 Schritten ist er untergegangen. Aber Petrus ist 3 Schritte auf dem Wasser gelaufen. Das war doch kein Versagen. So gut, er hat es nicht bis zu Jesus geschafft vielleicht in dem Moment. Aber er ist 3 Schritte auf dem Wasser gegangen. Er hat sich getraut, aus dem Boot auszusteigen. Die anderen Jünger haben sich nicht getraut, auszusteigen. Er ist aus dem Boot rausgegangen und er war Fischer. Das heißt, das Element Wasser war ihm bekannt. Er wusste, auf Wasser kann man nicht so gut laufen. Also war das für ihn auch schon eine Herausforderung. Und ich denke mir so, meine Güte, ey, wie oft bleib ich im Boot sitzen? Und der ist rausgegangen. Und wir betrachten das immer so als so ein bisschen so eine Geschichte. Ja, hätte er genug Glauben gehabt, dann hätte er bis zu Jesus laufen können. Klar, vielleicht hätte er das. Aber macht es das so ein bisschen, also macht es das schlechter? Der ist 3 Schritte auf dem Wasser gelaufen. Ich wäre froh, wenn ich Glaubensschritte auf dem Wasser machen könnte oder wenn ich 3 Schritte auf dem Wasser mal laufen könnte. Ja, krasser Typ, der Petrus. Und wieder, hat er sich aus dem Konzept bringen lassen, weil er untergegangen ist? Nö, Petrus hat weitergemacht. Wie so ein Kind irgendwie läuft, bam, knallt hin, steht auf, einmal kurz schütteln und weiterlaufen. Finde ich super. Und ich glaube, auch hier wieder, Jesus hat es auch. Für Jesus war es auch kein Problem. Warum machen wir manchmal so ein Problem damit, wenn wir scheitern? Oder warum haben wir manchmal so ein Problem damit? Warum schämen wir uns dafür? Und ich glaube, dass wenn wir Dinge tun, auch für Gott und für Jesus, dass es passieren wird, dass wir damit scheitern werden. Dass wir auch manchmal damit hinfallen werden. Dass es manchmal auch nicht gut ausgeht vielleicht. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie machen wir weiter? Und ich will wie Petrus sein. Ich will aufstehen, mich schütteln und weitermachen. Und ich will immer zu Gott kommen, egal was ist. Und beim Kind, das laufen lernt, da sagst du ja auch nicht nach dem zweiten Mal, wenn es hingefallen ist, ah, der lernt das auch nicht mehr. Dem kaufen wir, weiß ich nicht, ein Bobbycar, der kann für den Rest seines Lebens durch den Garten fahren. Das Laufen wird er eh nicht mehr lernen. Warum haben wir so ein Problem damit, Fehler zu machen? Warum haben wir so ein Problem damit, zu scheitern? Warum haben wir so ein Problem? Ich glaube, dass die Konsequenz daraus ist oft auch, dass wir Dinge nicht tun. Obwohl wir vielleicht denken, wir sollten sie tun. Obwohl vielleicht Gott uns sagt, wir sollten sie tun. Und in meinem Leben ist es manchmal so, muss ich leider ehrlich sagen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich hatte eine Geschichte. Ich muss mal kurz trinken. Da war ich in Bochum unterwegs und war im Saturn drinne. Dann stand so ein Typ hinter mir und der ist immer hinter mir hergeeiert. Und ich hatte dann so eine Jacke mit einem frommen Spruch hinten auf und der ist immer so mich rumschlawinert. Und ich hatte so dann das Gefühl gekriegt, ich sollte für den beten, habe mich nicht getraut. Und dann habe ich gesagt so, boah, ja, Herr, wenn er unten gleich an der Kasse hinter mir steht, dann werde ich ihn auf jeden Fall ansprechen. Das könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, was passiert ist. Der Typ stand hinter mir unten an der Kasse. Ich habe mich wieder nicht getraut. Dann habe ich gesagt, Gott, ich muss links raus unten an der Tür im Ausgang. Wenn der links unten rausgeht, dann werde ich für den beten. Er ging unten links raus. Aber ich habe leider nicht mich getraut. Und in dem Moment hat mich das richtig fertig gemacht. So. Und ich habe mich geärgert und habe gedacht, warum ist das so? Warum habe ich solche Angst davor? Und selbst wenn ich zu ihm hingehen würde und ich bete für den und es passiert vielleicht dann nichts. Oder er sagt so, was bist du denn für ein Spinner? Oder ab, lass mich doch in Ruhe. So. Warum habe ich solche Angst davor? Warum haben wir Angst davor, Schritte im Glauben zu tun? Haben wir Angst davor zu versagen? Haben wir Angst davor, dass wir vielleicht das nicht schaffen oder was auch immer so? Und dabei liegt es doch auch an Gott, ob er dann was macht in dem Moment, wenn ich für den Menschen bete. So, das ist ja dann nicht in meiner Verantwortung. Und ich wünschte, ich hätte manchmal so dieses Herz von Petrus, dieses vielleicht manchmal ein bisschen zu forsch nach vorne und zu sehr alles wollen und dann hinknallen, aber lieber doch so, als gar nicht erst aufzustehen, als in meiner Komfortzone sitzen zu bleiben und irgendwie so vor mich hinzueiern. Ja, und ich glaube, dass Rückschläge auch ehrfürchtig machen können. Und ich glaube auch, dass Rückschläge gut sind manchmal. Klingt ein bisschen harsch und klingt ein bisschen banal, aber ich glaube auch, dass uns das wachsen lässt. So, wenn alles immer nur fluppen würde, vielleicht wäre das gar nicht so gut. Vielleicht brauchen wir Rückschläge, damit wir wachsen. So, damit wir lernen, aufzustehen, damit wir lernen, weiterzugehen. Wie ist dann in diesem Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Kennt ihr den Spruch? Nein? Ja? Doch. Eigentlich ein bisschen kitschig, aber eigentlich ist das ein guter Spruch. Eigentlich stimmt's. Viel drin. Und deswegen mag ich auch Videos, so Jackie Chan Filme, ne? Oder Daniel Maskell, kennt ihr den? So ein Mountainbiker, wer hat ja gesagt? Props dahin. Wenn man sich Videos von denen anguckt, ne? Das kann einen echt demotivieren, so. Weil die können einfach, Jackie Chan fliegt gefühlt durch die Luft so irgendwie und macht immer alles und der hat sich irgendwie zwei Mentors hier so hingeklemmt, ne, und hat den einen erst so in den Mund geschossen, den zweiten dabei festgehalten, dann den zweiten auch noch in den Mund geschossen und du denkst, meine Güte, was ist das für ein Übermensch einfach so, ne? Oder dann der Typ mit dieser Daniel Raskell, Maskell mit dem Fahrrad, was der Typ mit dem Fahrrad macht, das kann ich noch nicht mal mit dem Laufen, so der, ja. So, das ist unfassbar, wie der mit dem Fahrrad, du denkst einfach, der ist irgendwie zusammengewachsen und das kann ich noch mal ohne Fahrrad so. Und wenn du dir dann aber Videos anguckst, wo sie die ganzen Versuche zeigen und wo es nicht geklappt hat, dann kriegt das Ganze auf einmal wieder eine ganz andere Dimension und du denkst so, ach guck mal, der muss ja auch das lernen. Da klappt das auch nicht von Anfang an. Der hat auch zu, ist auch nur ein Mensch, so, ne? Ja, ebenso. Und das gehört auch dazu, trainieren. Und deswegen finde ich das immer so gerade dann, ne, wenn, vielleicht ist das bei uns auch in der christlichen Szene oder bei, ich weiß nicht, wie wo du herkommst und so, aber dass man dann auch so Idole hat, ne, und dann guckt man auf die und bei denen scheint immer alles zu laufen und alles ist irgendwie immer cool und die haben irgendwie nie Probleme und scheinbar haben die nie mit was zu kämpfen, aber ich glaube, das ist Quatsch, das stimmt nicht. So, wir kochen alle nur mit Wasser. Ich habe mich auf dem Freakstock immer mit jemandem unterhalten, so von dem ich dachte, der wäre cool. Der war auch cool. Und ich habe ihn gefragt, so, ob er aufgeregt ist, bevor er predigt, weil er einfach so souverän auf der Bühne steht. Ne? Irgendwie auf dem Freakstock viel gepredigt und so. Also, yo, jedes Mal wieder aufs Neue. Und ich dachte mir, boah, geil, ey, das geht nicht nur mir so. Gibt noch jemanden, der richtig die Buchse voll hat, bevor er da hochgeht. So, ne? Und gerade jemanden, von dem du kennst, so, bei dem läuft das bestimmt alles. Der läuft so rum und das ist dann, ich hatte dann auch, als ich darüber nachgedacht habe, so das Bild von so einer Schlittschuhbahn irgendwie. Es gibt Leute scheinbar im Leben, die gleiten so über das Eis und ist so alles so anmutig und toll und juhu. Und du bist dann eher vielleicht so der Typ, der an der Bande steht irgendwie und gerade mal das hinkriegt, da nicht hinzufallen. Und dann gibt es scheinbar Leute, bei denen alles immer einfach nur fluppt. Und ich glaube aber nicht, dass das so ist. Also wenn, dann haben die viel geübt, wie eben dieser Jackie Chan. Oder das scheint einfach nur so. Und ich glaube, dass da auch, oh, Entschuldigung. Ich glaube, dass da auch oft viel Problem oder viel, das, was mit uns macht, so, wenn wir andere Menschen immer so beurteilen oder denken, so, boah, bei denen läuft das immer alles so gut. Ich glaube nicht, dass das so ist. Und ich glaube, ein Problem weiter ist, ich habe das Facebook-Syndrom genannt. Ist auch so eine Sache, ne, bei Facebook immer. Und ich glaube, dass das alles so ein bisschen auch irgendwie reinspielt. Gibt Facebook, also du, ne, wenn du da drauf guckst und so, den Leuten, denen geht's immer gut. Geht immer allen gut. Nur mir geht's nicht gut. So, ne? Und ist immer alle, boah, hier, der hat gerade das Essen gepostet. Voll geil. Boah, der ist gerade da im Urlaub schon wieder. Boah, hat er da hier, und so, ne? Und bei mir läuft das irgendwie immer nicht. Und ich glaube, das Problem bei Facebook ist, man fotografiert ja nur das, was geil ist, ne? Also es geht ja hin und fotografiert sich jemand, wenn er 40 Grad Fieber hat und gerade irgendwie göbelnd über dem Klo hängt oder so, ne? Boah, geht mir gerade voll schlecht. Erstmal Selfie machen, so. Neben dem Gekauten. So macht ja keiner, ne? Aber man denkt immer, den anderen Leuten geht's immer richtig gut. Wobei, ich verstehe auch diese ganzen neuen Medien nicht, so Instagram, ne? Verstehe ich auch überhaupt nicht. Wenn die Leute dann immer dasselbe Bildausschnitt nehmen, oh, gerade mit der Band am Proben und die stehen irgendwo im Klo vorm Spiegel, so, oh, krass, gerade in Dubai, Foto von sich machen vorm Spiegel im Klo, so, ja, was soll sowas? Aber egal, das gehört hier nicht hin. Aber ich glaube wirklich, dass das ein Problem ist. Und ich glaube, dass das was mit uns macht, wenn wir immer nur sehen, wie es Leuten gut geht. Und das stimmt ja auch gar nicht so. Aber man hat dann so dieses Gefühl, so, boah, warum geht's immer nur mir so schlecht? Und Gott, warum geht's denen immer so gut und mir so schlecht? Und das ist nicht so. Ich glaube, jeder hat so... Kacken, hätte ich jetzt fast gesagt. Es geht jedem. Also jeder hat so seine Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Und wir sollten aufhören, immer auf andere zu gucken. Wie Petrus, der gesagt hat, so, ja, aber Herr, was ist denn mit dem da hinten? Und Jesus sagt so, was mit dem ist, das regel ich, das ist meine Sache. Wir beide, wir sind hier wichtig jetzt gerade. Ich möchte das mit dir klären. Ich möchte, dass du mir vertraust. Ich möchte, dass wir zusammengehen. Und ich möchte, dass wir beide miteinander klarkommen. Das ist mir wichtig. Und dann gibt's vielleicht noch so Dinge, ja, sag ich doch. Vielleicht hast du auch ein Problem damit, dass du irgendwie ein schlechtes Selbstbild hast oder so. Oder wie gesagt, denkst du, boah, du bist voll die Oberpfeife. Ich hatte das lange Zeit, dass ich immer aus meiner Kindheit noch, ne, diesen Satz, ich habe Scheiß an der Hand. So hab mich lange begleitet. Das bedeutete, alle kriegen ein Überraschungsei und du konntest wetten, in welchem Ei das kaputte Ding war. Meistens bei mir. So, ich konnte mir elektronische Sachen kaufen, 2 Wochen später, kaputt. War einfach so. Und ich habe das dann irgendwann auch geglaubt und habe das dann auch so für mich akzeptiert und habe gesagt, ja, ist halt so. Bis ich irgendwann gesagt habe, so, nein, warum sollte ich das akzeptieren? Warum soll ich das dann glauben? Und ich habe das gebrochen. Ich habe gesagt, so, boah, Jesus, ich will das nicht. Ich will das nicht über meinem Leben stehen haben. Ich breche das. Und seitdem ist es gut. Also klar gehen nochmal Sachen kaputt. So, ich habe jetzt nicht eine Lifetime Warranty für alles, was ich kaufe, aber so, es ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wie wir über uns denken. Also, ne? Versteht ihr, was ich meine? Und zum Abschluss, ich wünsche mir so ein Herz wie Petrus. Wünsche ich mir wirklich. Ich will mit allem und wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht ist, wenn ich mich gerade ertappt fühle, so in meinem tiefsten wunden Punkt irgendwie, wenn die Stunde so wirklich richtig dunkel ist und wenn man am liebsten sich gar nicht irgendwie raustrauen möchte, möchte ich dann zu Gott kommen und ich möchte ehrlich vor Gott sein und ihm sagen, Herr, das bin ich jetzt gerade so. Und ich bete dich trotzdem an, weil du trotzdem der Herr bist, weil du trotzdem der König bist, weil du der Schöpfer bist, weil du das Universum gemacht hast, weil du die Sterne ausgeatmet hast, weil du die Großen wie die Kleinen gemacht hast und weil nichts dir verborgen ist. Du kennst mich wie kein anderer. Warum soll ich was vor Gott verstecken? Warum soll ich einen auf schöne Welt machen und immer stehen, kumbaya, alles ist gut, so. Gott kennt mich und ich kann mit allem zu ihm kommen. Die Frage ist nur, mache ich das? Machen wir das? Und ich glaube, dass es manchmal ein Kampf ist. Und ich glaube, manchmal müssen wir den Kampf gegen unsere eigenen Gedanken kämpfen, was manchmal echt am schwierigsten ist. So, weil hier oben manchmal der Krieg stattfindet so und die eigenen Gedanken können einen schon ganz schön anklagen. Ne? Dann kommen sie wieder, diese Fragen. Ja, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Guck mal, was ist denn da los bei dir? Und du willst Gott anbeten? Tja. Und ich glaube, manchmal kostet uns das Kraft und Nerven und Glauben. Und manchmal müssen wir vielleicht auch unseren Stolz überwinden und zugeben, so, yo, Gott, ich brauche dich. Ist so. Wird sich nie ändern. Egal wie fromm ich werde, egal wie oft ich irgendwo Lobpreis mache, predige, Leute evangelisiere. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Ding mit Evan. Ich werde Gott immer brauchen. Und es wird nie ein Punkt kommen, an dem ich Gott nicht mehr brauchen werde. Und an dem ich einfach so fromm bin und meine Frömmigkeitsskala bei 100 ist und ich 2 Zentimeter beim Boden schwebe, weil ich so fromm bin und Gott gar nicht mehr brauche. Wäre auch furchtbar, wenn das so wäre, wenn wir Gott nicht mehr bräuchten. Wäre traurig. Und Gott weiß das auch. Der erwartet das nicht von uns. Ich glaube, was Gott vielleicht von uns erwartet, ist Ehrlichkeit, Authentizität. Und vor allem, dass wir zu ihm kommen. Dass wir in seine Arme kommen. Dass wir ihm sagen, Gott, ich habe so richtig ins Klo gelangt heute. Da tut mir leid. Schon wieder. Ich will das nicht, aber es ist passiert. Und Gott sagt, jo, habe ich gesehen. Stand ich neben. Weißt du was? Ich liebe dich trotzdem. Und wenn, ja. Es ist echt das Mieseste, glaube ich, was uns so eingedreht werden kann, dass wir nicht zu Gott kommen sollten können. Und das Ding ist, ich habe es wirklich schon auch von Leuten gehört, so, ne, ja, ich konnte heute nicht Lobpreis machen, irgendwie habe ich mich nicht so gefühlt. War irgendwie nicht so dran heute. So, das ist echt nicht richtig, das ist nicht gut. So, wir sollten mit allem zu Gott kommen. Und wir sollten, ja. Ich sag es doch. Ich hatte noch beim Vorbereiten so, musste ich an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken irgendwie und hatte so diesen Gedanken oder das Gefühl, dass vielleicht heute auch einer von euch ein verlorener Sohn ist, so der in der Wüste lebt, der sich von Gott vielleicht entfernt hat aufgrund von, weiß ich nicht, weil du gescheitert bist oder weil du irgendwas in deinem Leben nicht unter die Füße kriegst oder so und du traust dir nicht zu Gott zu kommen. Weil du denkst so, boah, Gott kann mich doch so nicht lieben. Genau wie der Sohn in dem Gleichnis, der gesagt hat so, boah, ich kann nicht zurück nach Hause zu meinem Vater. Und Gott steht am Tor und Gott wartet so und er hält Ausschau nach uns, wenn wir in der Wüste sind. Und er sagt, mein liebes Kind, komm doch heim. Die Zeit der Wüste ist vorbei. Ja, komm nach Hause, mach es mit Gott klar. Bring es ins Reine. Und ich möchte noch den Psalm 103 vorlesen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dein Alter mit Guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über ein Kind erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht auf wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er in seinem Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn. Ja.